Wir hören den Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Abvers 12. Paulus schreibt: Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, zu den eher unergiebigen Tätigkeiten, zu denen man als Pfarrer verpflichtet ist, gehört das Absitzen von Sitzungen. Und für diese langweiligen Stunden hat mir ein alter schwarzer Kirchenhase einmal folgendes Gedicht zukommen lassen. Das lese ich dann immer. Ich fing mir auf dem grünen Rasen den allbekannten Osterhasen und sprach zu ihm: He, Festkaninchen, leg mir doch mal zur Osterfeier statt deiner üblichen Rosinchen paar bunte, hübsche Ostereier. Da setzte sich das Hasenvieh auf seine hintere Partie und wrang sehr angestrengt sein Becken, um Ostereier auszuhecken. Der Hase saß sehr lange so, doch kam kein Ei aus seinem Po. Worauf ich, weil kein Ei geriet, den Hasen in der Pfanne briet. Die Quintessenz beim Bratenkauen: Wer Sitzung haltend hintern ringt und nichts dabei zustande bringt, den soll man in die Pfanne hauen. Wir sind mittlerweile aufgeklärt und wir wissen ganz genau, die Ostereier kommen nicht vom Osterhasen, sondern, na, so ganz genau wissen wir es auch nicht. Jedenfalls gab es schon im alten Babylon das Ishtar-Fest und dazu Ishtar-Eier. Und die Ägypter, Perser, Druiden und viele andere betrieben ebenfalls irgendwelche Eierkulte, mit denen sie die Wiederkehr des Frühlings feierten. Und möglicherweise haben das die Christen übernommen oder halt beibehalten. Damit will ich Ihnen jetzt nicht die Freude an den bunten Eiern verderben oder den Appetit darauf. In Maßen genossen sind die ja durchaus gesund und sie können auch sehr hübsch aussehen. Wir sollten nur nüchtern sehen, Eier legen, ausblasen, bemalen, aufhängen, verstecken, suchen und essen hat noch nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. Bei dem geht es um etwas ganz anderes. Und bei diesem anderen und Eigentlichen bleiben allerdings nicht wenige ihrer Eiermentalität treu. Das heißt, sie fangen an, rumzueiern. Und das begann schon damals in Korinth, bei den ersten Christen in der heidnischen Welt. Ja, dass es Gott gibt, ist schon klar. Und dass Jesus von Gott gekommen ist und ganz wichtig ist, ist auch klar. Aber eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Das ist nicht vorstellbar, weder dass Jesus auferstanden sein soll, noch dass wir einmal auferstehen könnten und würden. Und schließlich kommt es ja auch zuallererst auf dieses Leben jetzt und hier an. Und dafür hat Christus einiges gesagt und getan, was uns Orientierung und Kraft gibt und Hoffnung. Daran wollen wir versuchen, uns im Glauben zu halten. Und das genügt doch. Was sollen wir uns und andere mit solchen Unzumutbarkeiten wie der Auferstehung der Toten belasten? Glauben, Gott, Jesus, Kirche, ja, aber Auferstehung eines Körpers, sei es bei Jesus, sei es bei uns, nein. Einerseits ja, andererseits nein. Je nachdem was, je nachdem wie. Wir sind modern, wollen nüchtern sein und ganz genau weiß man es doch nie. Und dieselbe Eierei von damals feiert auch heute fröhliche oder vielmehr traurige Ostern. Ja, also ein historisches Ereignis sei die Auferstehung von Jesus nun nicht gewesen, heißt es da bei vielen Theologen. Richtig ist, die Auferstehung von Jesus sprengt die Möglichkeiten unserer dreidimensionalen und zeitlich begrenzten Welt. Sie geht weit über das hinaus und ist ein höheres Geschehen. Aber das Höhere schließt das Niedrigere immer mit ein. Und deshalb war die Auferstehung von Jesus Christus auch ein historisches Ereignis. Und zwar das größte und folgenreichste, was jemals stattgefunden hat. Und trotzdem hört man selbst von Bischöfen am laufenden Band, der christliche Glaube entscheide sich nicht daran, ob das Grab leer gewesen sei oder nicht. Es könne beides geben. Die Vermutung, dass das Grab voll blieb mit dem toten Jesusleib und die Gegenwart des Gekreuzigten und Auferstandenen im Leben von Menschen. Das Glaubensbekenntnis sei ernst, aber nicht wörtlich zu nehmen. Die Auferstehung Jesu von den Toten sei heute besser zu ersetzen durch die Aussage von der bleibenden Würde des Menschen. Immer noch besser als diese Eierei finde ich die klaren Worte von dem Theologieprofessor Gerd Lüdemann aus Göttingen, der frei heraus sagt, Jesus ist nicht auferstanden, das Grab ist voll gewesen und der Leichnam von Jesus verwest. Er hat auch die Konsequenzen gezogen und mit dem Christentum gebrochen, bezeichnet sich selber nicht mehr als Christ. Soweit steht er wenigstens klar und eiert nicht rum und man weiß bei ihm, woran man ist. Das schätze ich. Allerdings blieb er Kirchenmitglied und Theologieprofessor und publiziert weiter und hält theologische Workshops an der Uni und bildet so Pfarrer aus. So, was ist denn nun? War das Grab leer oder war es voll oder ist das egal? Ist es vielleicht nur wichtig, dass die Sache von Jesus irgendwie weitergeht und die Werte, die er gelehrt hat, nicht verloren gehen? Kann man das mit der Auferstehung nicht auch in einem übertragenen Sinne verstehen? Also seine Seele lebt weiter und beseelt nun irgendwie auch uns. Die DDR-Zeiten hieß es, Marx lebt in uns und unseren Taten. Das wäre so ungefähr das Entsprechende. Zunächst einmal, es geht bei der Auferstehung nicht um die Frage, ob die Seele nun weiterlebt oder nicht, sondern das Wort Auferstehung oder Auferweckung bezieht sich in der Bibel immer auf den Körper, immer. Und es schließt die körperliche Dimension immer mit ein. Und das Grab war leer bis auf ein paar Tücher. Der alte Körper von Jesus war weg. Gott hat ihn in einem Schöpfungsakt verwandelt, in einen neuen Körper in einer höheren Dimension. Und dieser neue Leib von Jesus konnte sich in Raum und Zeit zeigen und manifestieren. Und dafür gab es Hunderte von Zeugen. Das ist bestens bewiesen. Das sagt das Neue Testament und wir haben gestern darüber gesprochen und haben vorhin den entsprechenden Briefabschnitt noch einmal gehört. Und nun fährt Paulus fort, wieso sagen dann einige unter euch, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Und wenn Christus nicht auferweckt wurde, kann man sich die Predigt und den Glauben, der aus ihr kommt, sparen. Sie sind vergeblich, nichtig, nichts, leer, hohl, gehaltlos, wertlos, nichtssagend, zwecklos, unbegründet, unwahr, töricht, unnütz, umsonst, ohne Inhalt und Wirkung, sagt alles dieses eine Wort, was da steht. Und Paulus setzt fort, wir würden Lügen über Gott verbreiten. Wir würden ihm etwas unterschieben, was er nie getan hat und nie tun kann. Und wir würden damit Gott unglaubwürdig machen. Wir wären damit Leute, die gegen Gott arbeiten, die sich gegen Gott stellen. Wir wären Irrlehrer, Lügenapostel, fromme Schwindler, falsche Zeugen. Also, entweder sind diejenigen Irrlehrer, Lügenapostel und fromme Schwindler, die behaupten, das Grab war leer und Jesus wurde auferweckt. Oder Irrlehrer, fromme Schwindler sind die, die sagen, das Grab war voll oder es ist egal. An dieser Stelle kann es keine Eierei geben, sondern nur ein klares Entweder-Oder. Aber es geht nicht nur um die Verkündiger, sondern auch um alle, die ihnen glauben. Und so sagt Paulus noch einmal, er wiederholt sich, ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. Da steht nochmal ein ähnliches Wort, aber mit etwas anderer Bedeutung. Man kann es wiedergeben, so ist euer Glaube eitel, leer, vergeblich, erfolglos, umsonst, unnütz, zwecklos, wirkungslos, ohnmächtig, grundlos, unbegründet, unvernünftig, töricht, betört, in Irrtum befangen, unbesonnen, leichtfertig, leichtsinnig, voreilig, ins Blaue hinein, albern, unsinnig, wahnsinnig, lügenhaft, falsch. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist christlicher Glaube Aberglaube und Quatsch wie vieles andere auch. Dann ist er dasselbe wie der Glaube an den Osterhasen. Nette Zutat und Dekoration und das war's. So seid ihr noch in euren Sünden, fährt Paulus fort. Warum? Am Kreuz sind schließlich viele gestorben. Wieso soll ausgerechnet dieser Jesus für unsere Sünden gestorben sein? Was ist denn das für eine abstruse Vorstellung? Hat Gott das nötig? Haben wir das nötig? Viele lehnen diese Vorstellung heute ab, auch viele, die sich als Christen verstehen, bis hin zu Bischöfen. Und es sind wieder dieselben, die auch bei der Auferweckung rumeiern. Logisch, ganz logisch. Gibt es denn einen Beweis, dass Jesus tatsächlich für unsere Sünden gestorben ist und dass das vor Gott zählt und dass wir ebenso darauf zählen können? Ja, gekreuzigt wurden zwar viele, aber auferweckt eben nur einer. Und das bedeutet, Gott hat sich zu Jesus, seinem Sohn, und zu all seinen Worten und Taten und zu seinem Opfer bekannt. Kann es eine stärkere Bestätigung geben als die Auferweckung eines Toten? Könnt's mal versuchen. Wurde jemals irgendjemand oder irgendetwas so bestätigt wie Jesus und das, was er getan hat? Nein. Wir können uns darauf absolut verlassen. Jesus hat mit seinem Leben dafür bezahlt, für uns und für alles, was wir Gott schuldig sind. Das ist erst seit der Auferweckung von Jesus klar und nur durch sie. Verstorbene wären verloren ohne die Auferstehung, folgert Paulus weiter. Warum? Weil sie dann eben nicht erlöst sind, sondern ihre Seelen hängen noch irgendwo rum, aber sie können nichts mehr tun, weil sie ja keinen Körper mehr haben, arme Geister. Und die Lebenden, die nur in diesem Leben auf Christus hoffen, sind die größten Blödmänner aller Zeiten. Sie sind bemitleidenswerter als alle anderen Menschen. Man kann sie nur müde belächeln und bedauern, schreibt Paulus. Das verstehen wir heute vermutlich nicht mehr. Reicht es denn nicht, wenn der christliche Glaube unser Leben hier auf der Erde prägt? Ist da nicht genug Gutes drin, was sich lohnt? Lohnt es sich nicht auch, wenn mit dem Tod alles aus ist? Viele würden bei uns sagen, natürlich lohnt er sich da trotzdem. Wie kommt Paulus bloß zu so einer Aussage? Nun, damals war das Leben mit dem auferstandenen Jesus ein totales Kontrastprogramm zur damaligen Gesellschaft. Vermutlich wäre es das auch heute noch, wenn unser Glaube nicht so angepasst oder halbtot wäre. Der Glaube, der das mit der Auferstehung und mit dem, was die Bibel berichtet, wörtlich nimmt, wurde eben damals von vielen nicht toleriert. Da kommen wir übrigens auch gerade langsam wieder hin. Und so war Christsein damals lebensgefährlich. Die Gläubigen wurden verfolgt, eingesperrt, enteignet, hingerichtet. Wer buchstäblich seinen Kopf für einen toten Mann hinhält, für eine verwesende Leiche, der muss wirklich beklopft sein. So jemanden kann man nur bedauern. Vielleicht ist er ja geisteskrank. Jedenfalls verdirbt er ja sein Leben, er versaut sich doch alles. So dumm kann man doch gar nicht sein, bemitleidenswerter als alle anderen Menschen. Ganz anders, wenn es eine Auferstehung gibt. Dann lohnt sich aller Einsatz für Jesus. Und sogar der Einsatz des Lebens. Denn was ist das Leben hier im Vergleich zur Ewigkeit? Dann kann man diesen Menschen nur gratulieren. Der Glaube an den auferstandenen Jesus macht den Unterschied. Nun, das heißt in Wirklichkeit aber, ist Christus auferstanden, auferweckt worden. Als Erstlingsgabe, als Erster unter denen, die entschlafen sind, kann Paulus allerdings wohlbegründet sagen. Das heißt, Jesus war der Erste, der auferweckt wurde. Viele werden ihm nachfolgen. Was einmal möglich war, ist prinzipiell immer wieder möglich. Das sagt auch die Naturwissenschaft. Gott sprengt eben nicht nur Eierschalen, sondern Grabesmauern. Er übermalt und übertüncht nicht, um für etwas fromme Abwechslung im Leben zu sorgen, sondern er wechselt das alte Leben gegen ein neues. Er schafft neues Leben, weit über den Tod hinaus. Nicht für hohlen, bunten Schmuck an dürren Büschen sorgt er, sondern für bleibende Frucht an dem lebendigen Weinstock Christus. Um diesen Gott geht es, um ihn, der die Toten auferweckt. Oder wir können es bleiben lassen. Und einen Gott, der nicht mehr kann, als Menschen können, den brauchen wir auch nicht. Sie dürfen sich gern weiter an den bunten Eiern freuen und Ostereier essen. Aber alle Eierei in Bezug auf die Auferstehung von Jesus bringt nichts außer faulen Geruch und klebriges Gezerre. Gefragt ist ein eindeutiger Glaube. Nur er hilft wirklich. Und nur er bringt weiter. Die Quintessenz von Paulus' Predigt, wer theologisch hintern bringt, nur Eierei zustande bringt, des Glaube hat sich selbst erledigt. Doch Jesus, er ist auferstanden. Wer sich im Glauben daran hält, der überwindet diese Welt. Er weiß, der Sieg ist längst vorhanden. Und der Friede Gottes, der höher ist, als unsere Vernunft und unsere Gedanken eben fassen können. Dieser Friede bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Vater, wo wir ans Ende kommen, da fängst du an. Wo wir nicht mehr weiter wissen, beginnt deine Weisheit. Wo wir nicht mehr weiter können, wartet deine Kraft. Wo unsere todbringende Sünde ihre Früchte zeigt, schenkst du neues Leben. Wo der Tod nach uns greift, will dein ewiges Leben sich erst recht entfalten. Wo der schwache, natürliche Körper verwest, lässt du einen geistlichen Leib in neuer Kraft auferstehen. Wenn Himmel und Erde vergehen, hast du einen neuen Himmel und eine neue Erde bereit. Dass du ein Gott bist, der dies tut, hast du bewiesen in der Auferweckung deines Sohnes. Nachdem unsere Gottlosigkeit wie Frömmigkeit Jesus am Kreuz zu Tode gebracht hat und wir damit gezeigt haben, wohin unser Tun führt, hast du gezeigt, wer du bist und was du kannst und wohin dein Tun führt. Darüber gebührt dir unsere Anbetung und staunender Dank. Unsere Antwort kann nur Umkehr und Vertrauen sein. Dir gehört unser Leben. Bitte komm hinein in unser Dunkel mit deinem Auferstehungslicht. Komm hinein in Tod und Schwachheit mit der Kraft, die Neues schafft. Komm hinein in alle Zweifel mit dem Licht, das überführt. Komm hinein in Schuld und Sünde mit Vergebung, deinem Sieg. In Verwirrung sende Klarheit. Führ zusammen, was dich ehrt. Hilf uns prüfen, was wir hören, abzulehnen, was verkehrt. Wo wir träge und verschlafen, schenke neue Entschiedenheit. So erneuere unser Leben. Segne deine Christenheit. Amen.